Meine Frage ist in Kontinuität mit Foucault-Denken. Wie können wir unsere Gegenwart identifizieren? Können wir diese Gegenwart durch eine tiefe Änderung in den Sinn einiger Begriffen, einiger Grundbegriffen charakterisieren? Ist es relevant dazu, eine Beschreibung der Transformation des Latenzbegriffs? Zu meiner Vortrage ist eine kleine Begriffgeschichte. Unsere Zeit hat keine Klarheit über die Modalität Begriffe, die alle zusammen eine Kartografie gestalten. In diesem Sinn, das Problem der Latenz nötigt uns, die grundlegenden Gemeinplätze der Ontologie und der Epistemologie unter einem neuen Licht zu betrachten. Im Grunde verlangt er seine unleugbare Zentralität nur in dem Maße, wie er mit dem Problem der Zeit in Verbindung tritt. In einem Universum, in dem es eigentlich keine Geschichte gibt, wie im Universum Giordano Brunos zum Beispiel, und die unendliche Ursache in der Erzeugung einer unendlichen Wirkung erschöpft würde, ist Latenz sinnlos. Nur in der Kreuzung eines unendlichen Systems mit einer endlichen wird dieses Phänomen relevant. Dadurch, dass das bewusste System schlechthin ein endliches System ist und seiner Endlichkeit aufgrund der Zeit aufgewogen wird, können wir sagen, dass Latenz eine eigene und eher in der endlichen Zeit operative Dimension des intelligenten Systems ist. Aus diesem Grund kann Latenz sowohl auf artifizielle Intelligenz als auch auf menschliche Intelligenz eine Anwendung finden. Bis jetzt will die Latenzdimension nicht nur einen überlebenden Rest der Vergangenheit in der Gegenwart identifizieren, sondern ebenso die Reemergenz erklären machen. Sie fungiert als Ergebnis des manchmal unvorhergesehenen oder ungebändigten Zeitprozesses, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, wenn dieser keinen transparenten Ursprung hat. Latenz wäre somit die ontologische Bedingung, welche zu einer Vergangenheit gehört, die in der Gegenwart irgendwie noch operativ ist und über die wir eine verringerte oder gar keine Kontrolle haben. So anschaulich diese Forschungslinie auch ist, indem sie post festum die Reemergenz eines Phänomens erklärt, ist Latenz in diesem Sinne beinahe eine Qualitas occulta. Amsel Haberkampf hat diesbezüglich an ihre mythische Qualität erinnert. Philosophisch betrachten ist der Gewinn dieser Operation nicht sehr groß. Ich meine Zeit bin der Meinung, dass es sinnvoll wäre, das Problem aus einer transzendentellen Perspektive kantische Akte in Angriff zu nehmen. Somit könnten wir behaupten, dass der Latenzbegriff eine fundamentale Bedingung unserer Erfahrung aufdeckt. Und dies insofern als die erste in der unumgängliche zeitliche Dimension der Esweite begründet ist. Die Wichtigkeit des Begriffes erklärt sie leicht. Er nötigt uns, eine Theorie der Erfahrung aufzugeben, die sich als eine dem Selbstbewusstsein völlig transparent Dimension behauptet. Jede Erfahrung wird vor ihren Schatten latent sand, ihres Nicht-Verfügbarkeitsversprechen begleitet. Eine selbstbewusste Erfahrung erlegt uns einen Latenzbegriff auf. Das heißt, sie nötigt uns die Transparenz sowie die volle Macht über der Wirklichkeit zu verabschieden. Latenz wäre die wesentliche ähnliche Dimension der Erfahrung. Alles wird durch die zeitliche Dimension des Bewusstseins gegeben. Der Schlüssel besteht darin, dass mit dieser zeitlichen Dimension des Bewusstseins, die sich ja in der Präsenz des Jetzt konkretisieren muss, eine Enge der Ähnlichkeit aufgewogen wird, die verheerend reduktiv gegenüber unserem Verhältnis zur Wirklichkeit ist. Wir werden sehen, dass wir gerade aus diesem Grund auf den Begriff der Latenz nicht verzichten können. Durch ihn bezeichnen wir den Reichtum einer Wirklichkeit, die immer das Präsentinhalt überschreitet. Wie wissen wir, für die Genealogie des Problems, die aktuelle Genealogie des Problems, das Werk Wolfgang Iser ist sehr wichtiger. Er hat ihn auch tatsächlich in das Fiktive und das Imaginäre verwendet, als er behauptet hat, dass durch das Spiel der Rezeption Welten entstünden, die in die Latenz gedrückt würden. Als Iser selber den Lesevorgang richtig beschreiben wollte, hatte er sich auf jene Philosophie berufen, die sich in der eigenen Grundlage seiner theoretischen Bildung befand, nämlich auf Roman Ingarden und Edmund Husserl. Husserl hat zwar nicht von Latenz gesprochen und sich auf Potentionen und Retentionen zu beziehen, aber um auf die Lebenswelt zu kommen. Wir können als originär Latenz den sein Modus der Lebenswelt bezeichnen und als sekundäre Latenz den eigenen der Potentionen und Retentionen. Die Gesamtthese wird somit läuten, dass sie in jedem intentionalen Akt die originäre Latenz der Lebenswelt als Potention und Retention konkretisiert und betätigt, weil sie die Lebenswelt niemals in ihrer Totalität zeigt. Wir können daher sagen, dass für Husserl die Latenz der Lebenswelt die mögliche Formen der Bewusstseinskontinuität erhält. Nun aber können sich jene Potentionen und Retentionen zu einem Gegenstand eines sekundären, reflexiven Aktes bilden. Dann hören sie auf, konkrete, latente Dimensionen der Lebenswelt zu sein und sich zu Erinnerungen und Erwartungen, zu konkreten Zeiten, Erfahrungen als Vergangenheit und Zukunft zu verwandeln, so wie sie aus der Gegenwart gesehen werden können. Der Horizont der doppelten Latenz von Potentionen und Retentionen ist mit dem Gegenwarterlebnis und der Intentionalität verbunden, nicht mit der reflexiven Zeiterfahrung. Er hat zu tun mit der Bedingung der Möglichkeit, der Gegenwart als Gegenwart. Wie Husserl, so nannt auch Eugen Fink das sei Problem im Angriff als das Problem des Verhältnisses zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht, welche in jede Gegenwart zwangsläufig konvergieren müssen. Man sieht schnell, dass dies ein anderer Weg war von Retentionen nicht mehr und Potentionen noch nicht zu reden. Fink sprach von einer Entgegenwärtigung, die die Vergegenwärtigung der Jetztzeit begleiten soll. Und daher definiert er die Intentionalität als eine eigentümliche Form der Urzeitigung, die er auch als lebendige Gegenwart bezeichnet hat. Der Prozess der Entgegenwärtigung war somit eine Bedingung der Vergegenwärtigung. Jede Präsenz verlangt eine wirkende Abwesenheit. Es ist seine, die Abwesenheit ist seine Bedingung der Möglichkeit. Fink Schlussthese betrachtet die Subjektivität in ihre transzendentale Funktion und sie formulierte somit die Frage ihrer Ähnlichkeit auf eine einfache Weise um. Die transzendentale Subjektivität ist ganz bestimmt, in seiner Natur ist ganz bestimmt durch Entgegenwärtigung. Die Schlussfolgerung für die Phänomenologie war tödlich, weil in ihr die Idee von einer entgegenwärtigen Konstitution enthalten war. Dies bedeutete, dass die Konstitution der Subjektivität kein Beweisobjekt war. Kein Beweisobjekt der Phänomenologie sein könnte. Freilich hat dies am Ende die Umstellung der Phänomenologie auf die Anthropologie zufolge gehabt. Die Ähnlichkeit des Körpers und des Intellekts verlangt Latenz und Latenz verlangt Ähnlichkeit. Diese Dimensionen sind in unserer Erfahrung unüberwindlich. Die Präsenz kann nicht über ihre eigene Verfassung Auskunft geben. Und hier schreiche die Phänomenologie ihre eigenen Grenzen. Nur nach dieser Entdeckung von der Grenzen der Phänomenologie öffnet sich unsere aktuelle philosophische Situation. Nur dann sehen wir ein, wie notwendig es ist, dass die Philosophie mit Hilfe der Literatur und der Soziologie ergänzt wird. Denn Husserl dachte, dass dieses komplexe Spiel von Protentionen und Retentionen insofern sichergestellt werden könnte, als es zu dem Gegenstand der in der Reflexion eigentümliche Intentionalität wurde. Es genügte, sich von dem zu trennen, was Husserl natürliche Einstellung nannte, und eine Einstellung zu gewinnen, dass sie auf die originären Erlebnisse konzentrierte und ihre objektive Evidenz zu explizieren suchte. Zu diesem Zwecke mussten die Retentionen und Protentionen ihre Dimension der Latenz verlieren und als zu der reflexiven Intentionalität gehörenden Gegenständen verarbeitet werden. Damit verfügte das Erlebnis über eine neue Objektivität, weil es die Retention als Gedächtnis und Erinnerung, die Protention als Erwartungen, Illusionen, Wünsche und so weiter. Diese reflexive Logos öffnete den Horizont des Latenten. Das Latente wurde somit zu den Erinnerten und zu den zu Erwartenden. Das vergangene Mögliche diente dazu, dass die Gegenwart das zukünftige Mögliche vorbereitete. Je objektiver das Erste war, desto objektiver könnte die mögliche Zukunft gestaltet werden. Die Gegenwart war ein reiner Übergang. In der Grenze erhöht sich die geschichtliche Notwendigkeit. Entschuldigung. In der Grenze erhofft sie die geschichtliche Notwendigkeit eine Variation des Leibnizschen Optimismus. Die Vergangenheit ist dermaßen objektiv, dass sie die objektive Möglichkeit einer Zukunft mit einbeschließt. Eine Zukunft, die nur eine sein kann, nämlich dass die wahrscheinlichste der möglichen Welten. Freud und Weber haben jeder in seinem Bereich gezeigt, dass die Epoche weder ein natürlicher, einfacher noch normaler Vorrang war und dass sie auch nicht durch die Substantialität eine logische Bewusstsein. Aber Heidegger war schließlich derjenige, der die philosophische Konsequenz daraus gezogen haben. Der von Latenzen eingegrenzten Horizont der originären Zeitlichkeit, der zu einem ähnlichen leiblichen und mentalen Dasein gehört, wurde konkreter und öffnete sich zu einer reflexiven Präsenz durch die Umstände in der Welt, nicht durch die Epoche. Dies waren die Stimmungen, radikale Erlebnisse, in denen die latente Lebenswelt ihren Weg bis zum Bewusstsein als eine Überdeterminierung der lebendigen und reflexiven Intentionalität öffnete. Diese Reflexion findet in all jenen Formen statt, wo das Dasein diese Umstand existenziell lebens kann. Keine Stimmung aktualisiert aus Prinzip alles Latente, die immer und durchdringbare Lebenswelt. Die Stimmung ist immer Betrug durch ihre eigene unaktualisierte Latenz, die sie Kontingenz machen. Denn die Kontingenz ist die Form, in der sich die Latenz der Lebenswelt einengt, bis sie zum Bewusstsein gelangt. Wenn wir uns daran erinnern, sind diese Stimmungen so verschieden wie die Wege, in denen die Erlebnisse ein in der Welt sein implizieren. Nur sie konstituierten die Bestimmungen, mit Hilfe derer das Latente seine Potentialität verließ. Allerdings sind die Stimmungen nicht nur die Arten, wie ein psychischer Apparat im Sinne Freud aus seinem Erlebnis heraus dazu explizieren versucht, weil auch Retention und Protektion in jeder Gegenwart latent geblieben ist. Heidegger, der sich genötigt sah, alternative Antworten zu geben auf die wichtigsten Soziologen seiner Zeit, wie Simmel, Georg Simmel oder Max Weber, sprach von den Grundstimmungen, insofern sie als epochale Formen verstanden wurden, in denen sich das Latente öffnete, als kulturelle Gebilde der Befindlichkeit, welche die Reflexion in ihre eigene Modus vortreiben, nämlich in so viele fundamentale Modi der Weltöffnungen, Öffnung, der Mitsein oder des Existieren. Das Latenten der Lebenswelt kann nicht als eine volle Selbstaktualisierung präsent werden, sondern durch eine Stimmung, die die Form der reflexiven Intentionalität bestimmt. Denzufolge ist die Theorie eine theoretische Unmöglichkeit. Über diese Grundstimmung gibt Auskunft nicht die Theorie, sondern die Literatur und die Kulturwissenschaft. Allerdings darf noch eine besondere Grundstimmung in Betracht gezogen werden, sehr wichtig für uns, nämlich diejenige, die in der literarischen Form von Warlevi, der Schreiber, zu erfassen versucht wurde, oder auch in jenem Werk Warten auf Godot, das zum roten Faden wurde von Gumbrecht über die Epoche der Latenz nach 1945 wird. Um diese Grundstimmung zu verstehen, können wir sagen, dass jene Aktualisierung eines Latenzhorizonts, die eine gegebene Stimmung verursacht, kann durch eine andere Stimmung blockiert werden. In anderen Worten, als Form der Weltöffnung konzentriert sich nicht jede Stimmung auf die Erzeugung der zu jedem Erlebnis gehörenden Aktualisierung der Latenz. Es gibt Stimmungen blockierenden Art. Eine dieser Stimmungen ist jene, die das Trauma verursacht, wenn dieses nicht zu einem somatischen Symptom geworden ist. Wie Freud und Breuer festgestellt haben, ich lese einen Kurztest auf Englisch, some part, at least, of the affect that accompanies the trauma persists, verbleibt in consciousness as a component of the subject state of feeling. Dieser Gefühlszustand wird so dargestellt, als ob das Trauma ein radical decentering of the ego that caused it to cede the autonomy of its intentional action impliziere. Man sieht hier, dass Freud-Analyse in Husserls Theorie der Intentionalität übersetzbar ist. Der von einem Trauma verursachte Schockzustand verbleibt als eine Stimmung, in der die reflexive Fähigkeit über Retentionen und Ängste blockiert wird und nur eine blinde und der Passivität überlassene Gegenwart lässt, weil sie die Autonomie der Intentionalität übergehen hat. Diese Dysfunktion der Intentionalität erzeugt Erlebnisse, aber die Stimmung, welche in der Bewusstsein als ein Rest des Traumas überlebt, verhindert eben, dass sie Latenzen als Erinnerung oder Erwartungen aktualisieren können. Sie zerlegt die Erfahrung zu einem Erlebnis, welches sich weigert, das Spiel des Gedächtnisses und der Erwartungen zu spielen. Reine Öffnung in der Gegenwart, Abgabe von Autonomie der Intentionalität und die Hingabe zu Erlebnis verdrängt hier jegliche Reflexivität, dass etwas latent gibt, weil das latent Verbliebene die operative Präsenz des Traumas ist. Vielleicht geschah ja was etwas Ähnliches nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Arbeit an der Subjektivität traumatisch unterbrochen wurde. Die elementare Form der zeitlichen Kontinuität des originären Bewusstseins blieb damit blockiert. So wurde Latenz aus klar und dominant, nämlich als etwas, was nicht durchdrungen werden sollte. Ich möchte lieber nicht, so könnte das Mandat lauten. Dies mag ein enttäuschendes Ergebnis sein. Mir zumindest scheint es so. Ja. Wir können noch eine ganze Karte der Modalität, ne, bilden, nach diesen Transformationen des Latenzbegriffs. Aber es kann vielleicht den Wert besitzen, dass man dadurch bewusster, dass sie, was in negativ diesem Momentaufnahme geblieben ist, denn was damit zugrunde ging, war das letzte Programm eines Universalwissens, nämlich das von Max Weber vorgeschlagene. Im Gegensatz zum Trauma war Weber Option die ungehorchte Aktualisierung Arbeit des Latenten als Retention und die Erinnerung der menschlichen Spezies zu verarbeiten. Ein titanisches Bemühen, welches nur unter dem Druck einer neuen Erwartung einer Zukunft aufzeigte, die zum ersten Mal auch globale Art war. Natürlich blieb dieses Projekt nach einer traumatischen Erfahrung wie der von 1945 so unterbrochen wie das konvergierende Projekt der Phänomenologie. Das ist klar die Rede von Husserl. Dieser Traum ist schon getraut. Aber das Trauma ist nicht die einzige originäre Grundstimmung, die die Verwandlung der Latenz im Präsent blockieren kann und die es dann erlaubt, dass das Erlebnis in seiner Pünktlichkeit koexistiert mit einer undurchdringbaren Latenz, die sich in ihre reine Potentialität behauptet. Auch die Erfahrung der Zeit. Ich gehe sehr, sehr gut. Ja. Ich komme nicht zu 30 Minuten. Ja. Auch die Erfahrung der Zeitbeschleunigung kann diese Grundstimmung hervorrufen. Je beschleunigter die Zeit, umso mehr wird die Vergangenheit als reine Retention hinterlassen. Umso latenter muss die Potenzial von einer unbekannten Zukunft bleiben. Somit können wir feststellen, dass Koselleck die Leistung der Phänomenologie ausgehend von der fundamentalen Erfahrung der Zeitbeschleunigung verwässert. Je mehr Beschleunigung, desto mehr Latenz. Denzufolge verstehen wir auch besser, inwieweit die Beschleunigung nicht inkompatibel ist mit dem, was Gumbrecht erweiterte Gegenwart genannt hat, weil das, was ins Letztere herrscht, die Kernzeit eine Latenz ist, die pünktlich zerbricht und zu ihrer Zustand der Latenz nicht der Vergangenheit zurückzukehren. Daher ist die wirkliche Folge, je mehr Beschleunigung, umso dominanter ist die originäre Erlebnisstruktur und die elementäre Zeitlichkeit. Wir brauchen nicht das Trauma, damit die Latenz in jenem Zustand verbleibt und somit den Weg bahnt, den Backwand für die Kategorien Barlevit und Agamben. Es genügt, dass sie die Zeit auf eine für die Reflexion in möglicher Weise beschleunigt. Es ist sehr verwunderlich, dass der Mann der verlorenen Briefe, Bartleby, zum literarischen Helden der Epoche geworden ist, die von den intransitiven und beschleunigten Kommunikation müde wurde. Das Trauma und die Beschleunigung tendieren zur Latenz als Latenz, weil sie zum paralysierten Erlebnis in seiner reflexiven Potenz tendieren. Wir können sagen, dass dies in der aktuellen langsamen Gegenwart als eine ständig wiederholte Aktualisierung der latenten Retention kompensiert wird, die aber trotzdem niemals ihre Verschaffenheit als Retention überholt, nie einen Status als Vergangenheit gewinnt. Wenn der Ausgangspunkt der Weberschen Epistemologie gewesen war, dass Erfahrung nur dort möglich ist, was dann Latenten mit Hilfe der Erinnerung Arbeit auf eine Wirklichkeitswissenschaft reduziert werden kann, so verschwindet mit der Beschleunigung der Erfahrung diese alte faustische Verlangen nach einem universalen Gedächtnis, welche eine Welterwartung steuern könnte. In jenem Projekt wurde Latenz als eine inhärente Erfahrungsstruktur selbst vorgestellt. Und gegen die man kämpfte, die allerdings als eine auf die wahrscheinliche Zukunft verweisende objektive Möglichkeit beherrscht wurde. Mit der Latenz als eine wie ein undurchdringbarer Block identifizierte Wirklichkeit verstandene, in welche die Subjektivität sich weigert, sich hineinzuwagen, hört die Vergangenheit auf, der Schlüssel zu sein, der die Zukunftlosigkeit beschreiben soll. Das Letztere konzentrierte sich jetzt auf die reine Öffnung einer gelebten Gegenwart. Das unendliche Bemühen dieses Programms, dieses weberischen Programms, ist zusammengebrochen und stehen geblieben ist die einfache Tatsache, dass die Präsentintentionalität durch die latenten Intentionalitäten der Zeitlichkeit möglich sind. Wir können damit sagen, dass wir seit Gumbrecht von 1945 wie von einer Latenzzeit redet, er uns nahelegt, dass dieses Jahr eine Zeit war des vollen Selbstbewusstseins der originären und zeitlichen Verfassung des menschlichen Bewusstseins, etwas, was am meisten einen Anfang ähnelt, der sich seine Minimalbedingung bewusst würde, einen Nulljahr, wie natürlich der berühmte Film von Rossellini sagt. Und natürlich auch wie das Essay von Camus, das Mythos von Sisyphos redet. Unsere Gegenwart verlangt eine andere Beschreibung. Es handelt sich vielmehr um das Zeitalter der intransitiven Kommunikation, wo jede Nachricht auf Kosten ihres eigenen unmittelbaren Verkehrskontextes lebt und eine Überlegung über die in der Nachschrift selber befindliche Latenz sich niemals einen Weg bahnen kann. Nachschriften, die im Verkehr der Kommunikation selbst verloren gegangen sind. Demzufolge verbleibt Latenz als etwas mehr als Latenz völlig bedeutungslos, damit die Nachschrift in ihre vergängliche, positive und belanglosen Ruhm glänzen kann. Der Affirmationismus der kontinuierlichen Beziehung, der keine Wege der Haft, der Verdrängung oder der Reflexion kennt, erzeugt keine andere Stimmung als die der reinen Öffnung, das laue und sich selbst befriedigt wissenden Unruhe. In diesem Universum, das die Vorhersehung der Deleuzen Wünschmaschine auf vollkommene Weise verwirklicht, ist Latenz auch nicht bedeutend als Objekt für die Reflexion. Obwohl sie nicht durch das Trauma hervorgebracht und blockiert worden ist, bleibt sie unberührt, ohne dass sie keine durchdringt. Wie eine anonyme Nacht, die obschon ungehören, niemand durchwandern oder beherbergen will, um eine Virtualität genießen zu können, die als Einproduktionsmodus kontinuierliche Differenzen verstanden und aktualisiert wird. Ende. Kurz, unsere Grundstimmung ist, das Latente zu bewohnen und in der originären Intentionalität zu leben, die Autonomie letztere preisgeben. Sie war erst nach 1945, weil sie uns zurück zum Trauma zurückführen vermöchte. Und in dem Zeitalter der intransitiven Kommunikation, weil in der technische Disziplinierten kommunikative Irrelevanz wird bereit jede Notfunktion verloren haben, die das Interesse an der Reflexion geschaffen haben, hatte, nämlich die existenzielle Gefahr von einer unbekannten Welt. Aber ebenso, weil die möglichen Gefahren, welche die Reflexion hätte entdecken können, sich viel mehr jenseits der Macht der reflektierenden Menschen befinden. Auf diese Weise wurde jedenfalls die Autonomie der Intentionalität zu einem dysfunktionellen Luxus. Damit ist es auch einleuchtend, dass das Latente sich sublimiert und verselbstständigt, bis es das sein Statut erlangt und dass unsere Abhängigkeit zu ihm als unsere ontologische Bedingung vorgeschlagen wird. Was dahinter steckt, ist die Erkenntnis, dass unser Schicksal nicht mehr in den Händen der Potenz der reflexive Intentionalität liegt. Vielen Dank.